Es ist Montag, der 20. November.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und an einem Tag wie heute, da bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich die kompetenteste Person in unserem 2,5-Personen-Haushalt hier an meiner Seite begrüßen darf. Der weltgrößte News-Junkie. Guten Morgen, Niki Hassania.
Guten Morgen, Micky.
Guten Morgen, Niki. Niki, in deiner beruflichen Laufbahn hattest du es schon mit Robbie Williams und Ada Field, seiner Frau, zu tun. Mit Familie Williams. Den Williamsons.
Leider nicht, nein.
Ja, weil die haben offensichtlich sie haben ja 4 Kinder. Robbie Williams hat mittlerweile 4 Kinder. Weiß ja auch nicht jeder. Und er ist im Pädagogischen wirklich sehr, sehr geschult. Unter anderem, wenn sie fliegen, dann ist es so, dass also Robbie und seine Frau Ada, die gehen dann links in die First Class und nach rechts, da gehen dann die Kinder Teddy, Charlie, Coco und Bo, denn die fliegen Economy. So.
Das ist so lächerlich.
Hallo.
Ich beobachte
das. Die Kinder müssen Dilwood lernen.
Ich beobachte das tatsächlich an Bord, wenn du dann die Eltern hast, ja, die dann nach vorne gehen und die Kids hinten sitzen, am besten mit der, ja, Nanny, und die Eltern, ja, sich dann auf die, natürlich, Schultern klopfen können. Hey, wir sind hier da wirklich pädagogisch, ja, ganz weit vorne unterwegs. Und dann denkst du, ihr macht eure Kinder nur komisch. Der Umgang mit Geld wird dann eigentlich noch viel komischer. Die wissen doch, wer ihr Vater ist.
Wieso? Und die sollen so lange in der Echo sitzen, bis sie selbst für bessere Plätze zahlen können. Das hat er gesagt. Übrigens hat genauso Verona Poth ist damals auch schon so verfahren. Die hat gesagt, ja, wenn wir mit dem Flieger unterwegs sind, dann gehen der Franny und ich gehen links und der kleine Diego und der Rocco Siffredi.
Hat Diego nicht ein Golfstipendium und lebt jetzt in New York?
Ja, der Punkt geht an dich.
Bodenständig. Aber was ich dazu noch sagen wollte, ist, diesen pädagogischen Move kannst du ja machen, mhm, weil ich gehe davon aus, dass sie nur einmal alle 10 Jahre Linie fliegen und ansonsten Private Jets haben. Und
das ist da natürlich sehr.
Sie dann alle wieder zusammen.
Siehst du, wie eine glückliche kleine Familie im Camper. Hast du eigentlich die Robbie Williams Doku gesehen? Er sitzt da ja die meiste Zeit einfach in Unterbuchse auf dem Bett und guckt sich alte Schnipsel von sich an. Also er ist quasi geschminkt in Unterwäsche. Es ist eine Art OnlyFans-Account. Ganz ehrlich, wenn ich da einen grauhaarigen Typen in Unterbuchse und Unterhemd auf dem Bett sitzen sehen will, dann gehe ich zu meinem Bruder, ne?
Jakob hatte doch so davon geschwärmt und da klang es auch wirklich interessant, aber ich merke, dass ich so ein bisschen abgeturnt bin, weil Netflix mir das ständig in den Rachen, ja, drücken will.
Drückt.
Ja, wann immer irgendeine Show endet, kommt da immer sofort schon der Trailer. Vielleicht interessiert sie, ja, auch das. Ich denke so, nein.
Ach ja, die ist schon ganz in Ordnung, die Doku.
Ich will lieber die Söring-Doku sehen.
Die Söring-Doku. So, ist das nicht der Typ, den ich populär gemacht habe in Deutschland? Naja, anderes Thema. Nee, aber die Robbie Williams-Doku, ich finde sie ganz in Ordnung wegen der ganzen Clips aus den 90s und so. Aber was der Doku natürlich völlig fehlt, ist Victoria Beckham. Wie gut könnte diese Doku sein, wenn halt, also sie ist halt MVP. Also tut mir leid, das fehlt mir einfach. Außerdem sieht Robbie Williams aus wie Jörg Knörr, da komme ich immer durcheinander. Ich warte immer jeden Moment darauf, dass er Angels mit der Stimme von Inge Meisel singt. Angel with only offers me protection, a lot of love and affection, where's the umbreite?
Du hast den Song für mich ruiniert.
Es gibt sie noch. Die gute Nachricht.
Ja, aber da müssen wir gratulieren. Hallo? Australien zerstört Indiens Traum bei Cricket-WM dramatisch, das berichtet NTV. Australien hat Indiens Traum vom 3. Titel bei der Cricket-Weltmeisterschaft dramatisch zerstört. Der Rekordweltmeister besiegte den Gastgeber vor 130.000 Fans in Ahmedabad mit 6, aufgepasst, liebe Cricket-Fans, mit 6 Wickets und setzte sich zum, mit 6 Watt? Was sind denn 6 Wickets?
Ich habe das Wort gegoogelt.
Ich kenne Wicket nur als, also in der Scooter-Doku, Wicket. Aber sonst, was ist das?
Ich habe es gegoogelt, sogar der Wiki-Eintrag hat mir nicht geholfen, ja, und deshalb schlage ich RTL vor, also dieses fixierte NFL-Ding, was sie gerade versuchen durchzuziehen, ja, das sollen sie jetzt einfach in Cricket nächstes Jahr umwandeln. Ja. Und dann kann vielleicht Alex Jolich, weil er einmal Cricket gespielt hat, als Experte da auftauchen.
Selbstverständlich. Panische Anrufe bei den Pochers, ob einer von den beiden mal Cricket gespielt hat. Es ist so, ich bin nicht in Australien, da gehe ich ja immer an irgendwelchen Wiesen und Parkanlagen vorbei, wo dann Leute auch Cricket spielen. Und es tut mir wirklich leid, aber es sieht halt einfach wirklich aus wie ein Profi-Baseballer, der nach einem schweren Schlaganfall versucht, wieder ins Leben zurückzufinden, wenn die werfen. Es ist also wie die Queen. Irgendwann hat die Queen doch, glaube ich, auch mal bei einem Baseballspiel den ersten Wurf gemacht. Und es ist wirklich.
Sieht es so würdevoll aus, wie wenn man hinter so einem Tischtennisball herläuft, wenn er so abprallt.
Ja, so entweder sehr schönes Beispiel. Oder als würde man die Szene aus Zeit des Erwachens rückwärts laufen lassen. Robert De Niro wirft den Apfel zurück. Also es tut mir wirklich leid. Liebe Cricket-Fans, es ist bestimmt ein Riesensport. 130.000 Leute im Stadion können, ja, bombig.
Ja, aber überleg mal, die Ausrede unserer Fußballspieler war doch, da war der Wurm drin, Leute haben gepfiffen. Richtig. Wie müssen sich denn bitte diese Australier gefühlt haben in Indien mit, wie viel hast du gesagt,
130.000.
Im, wie ist das Stadion? Den Namen fand ich so lustig. Einfach nach Modi benannt.
Ach so, ja, stimmt.
Weil Scheiß auf Flughäfen und Büchereien. Ja. Ab jetzt nennt man Stadien nach sitzenden Präsidenten.
Die Schlagzeile des Tages.
Lindner kündigt Einsparungen an, das entnehme ich dem ZDF. Der Bundesregierung fehlen nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts rund 60 Milliarden Euro. Bundesfinanzminister Lindner kündigt nun schmerzhafte Einsparungen an. Eine Riesenüberraschung, möchte ich mal sagen. Da wurde natürlich gestern auch schon heftigst drum gerungen bei Anne Will. Liebe Grüße an dieser Stelle. Absolute Höchstleisterin mittlerweile ja auch bei uns. Wie schön. Und da haben sich dann unter anderem Katrin Göring-Eckardt und Alexander Dobrindt und Johannes Vogel, also Teile zumindest der Ampelkoalition mit der Opposition zerlegt. Und das ist natürlich jetzt spannend. Ich meine, Formalerotiker wie Robin Alexander jubeln, dass das Verfassungsgericht da reingegrätscht ist. Und natürlich auch Friedrich Merz. So, der ist natürlich total begeistert, weil der hat natürlich die Union der Ampel jetzt mal so richtig schön die Karten gelegt. Jetzt wollen sie als nächstes, glaube ich, auch nochmal gegen den Wirtschaftsstabilisierungsfonds klagen. Ich sag schon, wenn Merz so weitermacht, dann ist bald noch die deutsche Einheit ungültig. Ne, rückwirkend.
Aber jetzt eine Frage, ja. Also wir können ja technisch und verfassungsrechtlich sagen, ja, es ist ein Sieg für die Verfassung.
Ja.
Aber ich verstehe nicht, dass die Opposition bei sowas jubelt. Sie haben ja auch dagegen geklagt. Und ich verstehe nur nicht, wo ihnen jetzt geholfen wird. Also wo ist der Gewinn für sie, dass die Bürger schlechter dastehen?
Weil
sollte ja den Menschen zugutekommen. Es war ja nicht so, dass man sagt, sie haben sich dann irgendwelche Boni oder so unter den Politikern das ausgeteilt. Das war sollte ja ans Volk gehen und ich verstehe es einfach nicht.
Ja, das werden wir natürlich auch alle noch erleben. Also alle, die jetzt sagen, dämliche Ampel, schöne Klatsche oder so. Selbst die Unionsanhänger werden natürlich feststellen, also man könnte auf der einen Seite sagen, die Bundesregierung ist jetzt gezwungen, ordentlich zu wirtschaften. So, wie war es im Presseclub bis 2025? Hat der Staat 1000 Milliarden an Steuereinnahmen oder so? Ne, so ungefähr. Ich meine, der Haushalt ist ja auch in der Regel, der liegt ja immer ungefähr so bei 450 Milliarden oder so. So,
diese abstrakten Zahlen.
Ja, ich weiß. Naja, aber dann weiß man natürlich, dass ungefähr 60 Milliarden Klimatransformationsfonds, das ist natürlich schon ein nicht unwesentlicher Anteil, der jetzt einfach weg ist, mit dem sie aber gerechnet hatten. Und natürlich fällt das nicht nur auf die Bundesbürgerinnen und Bürger zurück, die mit der Ampel sympathisieren, sondern natürlich auch auf alle anderen. Das heißt, alles, was in diesem Zusammenhang an Investitionen eingeplant war, das fällt natürlich flach oder das muss jetzt anders, komplett anders gerechnet werden. Was die Union davor hatte, das kann man auf der einen Seite sagen, sie sind halt einfach sehr verfassungsliebend, aber was der Effekt ist, die Ampel hängt jetzt noch mehr in den Seilen als vorher. Und dieses Ergebnis, dieses Urteil sorgt natürlich dafür, dass der Druck innerhalb der Ampel noch größer ist und es möglicherweise diese Ampel sprengen kann. Deswegen sollten sie vorhaben, zum Beispiel die Schuldenbremse aufzulösen oder so, dazu bräuchten sie ja die Zustimmung der Union. Die werden sie natürlich auf keinen Fall kriegen. Sie können sowieso überhaupt nicht mehr auf die Hilfe der Union hoffen, weil die Union sie jetzt in den Seilen sieht und sie knüppeln jetzt natürlich noch zwei, dreimal drauf. Das ist ja klar.
Willst du mir damit sagen, dass es keinen Deutschlandpakt mehr gibt?
Achso, ja, stimmt, der ist ja aufgekündigt. Naja, bei Merz ist es natürlich ganz lustig. Ein letztes, der jubelt jetzt wie einer, der quasi mit seiner Bazooka gerade Olaf Scholzens Hütte pulverisiert hat und dann aber vergisst, dass da noch der Rasenmäher drin war, den er ihm geliehen hat. Weil wenn die Union in naher Zukunft möglicherweise eine GroKo anführen wird, dann haben sie ja dasselbe Problem, dass sie mit solchen Tricks auf jeden Fall nicht mehr weiterkommen. Also,
oder sie nutzen das jetzt und machen jetzt so in Anführungsstrichen Verhandlungen, so im Sinne von Asylpolitik, Migrationspolitik, dass so, sie dann doch da auf der Bühne nebeneinander stehen und sagen, wir haben das hier mit durchgeboxt, strengere Regeln und dafür
stimmen wir zu, die Schuldenbremse aufzulösen.
Weil das sieht ja so ein bisschen echt nach der Strategie gerade aus, dass diese Schuldenbremse alle abfuckt und ich habe.
Aber dazu müssten es ja in der Ampel auch erstmal alle wollen und die FDP zum Beispiel will das nicht. Sie wollen weder die Steuern erhöhen noch die Schuldenbremse. Lindner will ja jetzt quasi mit dem Rotstift rechnen und es steht zu befürchten, dass das natürlich zumindest schon mal FDP-seitig vor allen Dingen an die Sozialleistung geht. Da wird ja die SPD auf diesen Gedanken ja wahrscheinlich nicht kommen.
Da fand ich das Interview mit Bijan Cezaray bei Bericht aus Berlin sehr interessant, weil es da um Sparmaßnahmen ging, um diese 60 Milliarden irgendwie doch noch zu finden.
Ja. Und dann, also der FDP-Generalsekretär für die, die mit dem Namen vielleicht nichts anfangen können.
Genau, und er sagte dann sehr interessant, es geht darum, dass die arbeitenden Menschen in diesem Land nicht noch weiter belastet werden. Okay. Und da fiel mir das Wort arbeitenden Menschen so auf. Ja. Weil was suggeriert er damit? So die, die nicht arbeiten, can go fuck themselves? Oder was ist so die...
Ja, vermutlich. Ja, also, aber da genau, aber da riechst du natürlich schon den fauligen Ugu der Kürzung. Da geht's natürlich, da geht natürlich
also
auch Bürgergeld, die Reise hin.
Ideen doch wieder rückgängig oder doch ja, Lisa Paus ärgern und Kindergrundsicherung. Ich habe keine Ahnung. Genau. Was da. Also, aber ist dir aufgefallen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber 60 Milliarden in Zeiten von Sondervermögen und sonst was, hatte ich den Eindruck, ich habe den Bezug zu diesen Summen komplett verloren. Ja. Und ich dachte mir so, 60 Milliarden, pff, haben wir doch locker. Also so, dass dieser Aufschrei so groß ist, dass jetzt 60 Milliarden fehlen, da dachte ich mir so, ja, dann macht halt ein Sondervermögen. Klimafonds jetzt. Also ich habe das so nicht realisiert.
Es gibt übrigens rund 30 Sondervermögen gerade, ne? Bitte, 30 bitte. Oder 29. Bitte. Also mein Gott, das werden wir schon schaffen.
Die unbequeme Meinung.
Du hast ihn gerade schon angesprochen, Bijan Cezaray, FDP-Generalsekretär übt scharfe Kritik an Pfiffen der türkischen Fans. Das berichtet die Welt. Ja, die deutsche Nationalmannschaft hat 2:3 in Berlin verloren gegen die türkische Nationalmannschaft.
Ach, die haben verloren,
Und Bijan Cezaray hat die Pfiffe und Buhrufe zahlreicher türkischer Fans beim Länderspiel gegen das deutsche Team in Berlin verurteilt. Zitat, es muss uns alle schmerzen, wenn in Deutschland geborene oder aufgewachsene Menschen bei einem Länderspiel in Deutschland die deutsche Nationalmannschaft auspfeifen. Das hat er gesagt. So, da muss man, also ich habe das Spiel ja gesehen, ja, so, und natürlich, also Gündogan wurde ausgepfiffen, die deutsche Nationalmannschaft wurde ausgepfiffen. Da muss man aber, glaube ich, dann auch mal die berühmte, da lasst man die Moschee im Dorf, ja, sicherlich. Also da muss man, glaube ich, dann auch in der Beurteilung einigermaßen sachlich bleiben. Man könnte jetzt sagen, was, das gibt's doch gar nicht, der Türke pfeift den Deutschen aus, alle Pass entziehen und weg. Man kann aber natürlich einfach sagen, ja, das machen die Türken aber bei allen Spielen. Das ist leider so eine Geflogenheit, dass sie die gegnerische Mannschaft auspfeifen, um sie psychologisch unter Druck zu setzen.
Aber doch noch nicht
das
mal
ist
nur
jetzt
die
nicht.
Ich habe mein Eindruck ist, das ist so ein Fußballdingen und da merkst
kommt
du
kommt auch
wie,
bei anderen vor,
ja,
aber
du,
ja.
Du merkst, wie explosiv die Stimmung gerade ist, dass daraus jetzt, die haben das Thema ja dann sofort Richtung Migrationspolitik auch gebracht.
Ja, und
du denkst,
genau.
Jesus, worüber reden wir denn hier? Es ist ein Fußballspiel und klar, erhitzte Gemüter und was weiß ich, aber beruhigt euch alle und was ich schade fand, ich meine, es ist die eine Sache, wenn Politiker sowas machen, aber dass sogar die Spieler, also Müller, der ja noch nicht mal aktiv gespielt hat, dann auch gesagt, ja, da war der Wurm drin und schon vorher wurde gepfiffen, da hat mir, und da dachte ich mir so, hey, das ist doch eigentlich der beste Antrieb, wie wir bei Michael Jordan gesehen haben in der Doku, so aus Trotz entsteht doch noch viel mehr diese Motivation, jetzt zeige ich es euch und da
Stimmt
ich mir,
ja auch, absolut.
funny. Hätten sie jetzt gewonnen, hätten sie genau diese Pfiffe als Erklärung gehabt, warum es so gut gelaufen ist.
Ja, hätte man auch nutzen können, um die eigene Lethargie in was Positives umzumünzen. Also der guten Ordnung halber sei natürlich erwähnt, dass bei den ganzen Jubel-Autokorsos durch Berlin natürlich waren auch ein paar absolute Volltrottel dabei, die den Graue-Wölfe-Gruß gemacht haben oder den Isis-Finger gehoben haben.
Festnahmen so. Oder so gab
ja,
es auch.
Ja, natürlich. Also natürlich gab es diese Arschgeigen und die gab es auch im Stadion. Aber es gab halt eben natürlich auch ganz viele Deutsch-Türken, die deutsche Hymne mitgesungen haben, was von uns Bio-Deutschen wahrscheinlich auch nicht jeder gemacht hätte. Also, wie sagte der große... Ja, also wie sagte der große Philosoph Lukas Vogelsang, es ist halt eben nicht nur schwarz und weiß, sondern auch sehr viel grau, nur dass in das Grau halt eben auch noch ein paar Wölfe heulen. Und da hat er natürlich völlig recht.
Das gibt's doch gar nicht.
Houthi-Rebellen haben wohl Tanker im Roten Meer gekapert. Ich habe es ein bisschen zu enthusiastisch vorgelesen, aber ich lasse es jetzt trotzdem mal so. NTV meldet, dass die Houthi-Rebellen haben vor der Küste des Jemens Medienberichten zufolge ein Frachtschiff entführt und mehrere Geiseln genommen. Die Rebellen hätten an Bord des Autotransporters Galaxy Leader die Kontrolle übernommen, berichtet der Nachrichtensender Al-Haddad. Israelischen Medien zufolge soll das Frachtschiff von einem Unternehmen betrieben werden, das zum Teil dem britisch-israelischen Geschäftsmann Rami Unger gehört. Ja,
Fun Fact, die 25 Besatzungsmitglieder, die jetzt als Geiseln genommen wurden auf diesem Frachter, sind Menschen aus der Ukraine, Bulgarien, Mexiko und aus den Philippinen. Kein Israeli und nichts. Ja. Und da merkst du einfach wirklich iranischer Terror.
Ja. Klar, absolut. Also, dass das auch nationalitätenübergreifend ist, das mussten wir ja auch am 7. Oktober mit zusätzlichem Schrecken feststellen, dass halt einfach ganz viele asiatische Wander- und Gastarbeiter mit umgebracht wurden in dem Kibbutz. Apropos Hamas, es ist unter der Al-Shifa-Klinik, unter der vielberichteten Al-Shifa-Klinik, ein 55 Meter langer Tunnel entdeckt worden von der israelischen Armee, also direkt in Gaza, 10 Meter unter der Klinik. Da soll wohl eine Kommandozentrale der Hamas versteckt sein und Waffenverstecke. Und das noch, ich weiß nicht, wie die Dinge da gerade liegen, aber es ist wohl so, dass eine mögliche Freilassung von Geiseln bevorstehen könnte, also 87 Geiseln, das weiß man natürlich.
Es besteht Hoffnung, aber ich wirklich, also ich hoffe, sie kommen heim.
Ganz weit vorne.
Joe Biden wird heute 81 Jahre alt. Niki, ich bin enttäuscht. Ich habe an dieser Stelle eigentlich mit einem Geräusch gerechnet.
Es ist wirklich bedrückend, wenn du ihn auch mit Ski da spazieren siehst in San Francisco. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal erwähnen, wir haben ja über den Zustand der Stadt San Francisco auch noch gesprochen. Ja. Und tatsächlich kurz vor diesem Treffen der APEC haben sie die Stadt komplett gereinigt und plötzlich waren alle Obdachlosen von der Straße weg. Also was man so eben macht, um ein schönes Erscheinungsbild zu
können
schaffen.
Wir jetzt mal bitte über den Geburtstag von Joe Biden reden? Der Mann hat Geburtstag heute, jetzt mache ich es halt.
Er ist wie so eine
Joe Biden wird 81 Jahre alt. Ich hoffe, er stolpert nicht über die Torte.
Es ist wie in diesem Shane Gillis, der großartige Comedian, hatte doch diesen Gag, dass er gesagt hat, dass ihn Joe Biden immer mehr an so einer diesen Saugroboter Roomba erinnert, wie er sich bewegt. Dieses leicht orientierungslose und auch als du ihn mit Ski da spazieren siehst, Ski wirkt da so wirklich voller Elan.
Ja, ist richtig. Ist ja auch noch blutjung, ne? Ist ja blutjung.
Und Biden wirkt so, was? Was, Lorraine?
Naja, guck mal, also er ist jetzt 81. Wenn er im nächsten Jahr die Wahl gewinnt, dann ist er 82. Also er muss ja nur noch so 5. Oh mein Gott, es ist wirklich alles noch trauriger, als ich dachte. Naja, da kommen wir auf was Positives zu sprechen. Apropos Auftreten und Auftritt und Geburtstag und Party. Morgen in Hannover der zweitletzte Live-Auftritt mit Hajo Schumacher, Peter Keller und Atze Schröder. Es gibt noch... weiß gar nicht, ob es noch Tickets gibt, aber unter Contra ist es da wieder. Unter contrapromotion.com kann man sie bekommen. Und dann am Mittwoch, großer Tourabschluss in Köln am 22.11. mit Basti Bielendorfer und Tommy Schmidt. Das wird fantastisch.
Bist du gerade wirklich von Bidens Geburtstag zu deinem Live-Auftritt?
Ja, vielleicht imitiere ich ihn da oder leg mich auf die Schnauze oder so. Mach irgendwas Biden-artiges, ne? Ich verstehe ihn doch immer schlechter, ne?
Jetzt hochgucken, lächeln,
Wahnsinn.
Atmen.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Sowas kann man sich nicht ausdenken.
Ja, auch ein schöner Auftritt, wenn auch ganz anders. Wirbel um möglichen weiteren Taliban-Auftritt in NRW. Das berichtet der WDR. Die Rede eines hohen Taliban-Funktionärs in einer Kölner DITIB-Moschee schlägt weiter hohe Wellen. Nun ist bekannt, offenbar soll es auch in Schwerte bald eine Veranstaltung mit einem Taliban-Vertreter geben. Zwar am 8. und 9. Dezember. Und das ist geplant, jetzt wird es interessant, die Evangelische Akademie Fillingst. Und da gibt es wohl die 37. Afghanistan-Tagung unter dem Titel Realitäten ernst nehmen, Verantwortung übernehmen, Verbindung stärken. Und da gibt es auch einen Punkt, einen Tagesordnungspunkt, im Gespräch mit dem Taliban. Und da ist ein Gast angekündigt, ein Vertreter der Taliban-Regierung in Kabul. Und du sagst, na, herzlichen Glückwunsch, jetzt die Evangelen schon. Vielleicht hat Margot Käßmann da ihre Kontakte spielen lassen. Ne? Man weiß ja nicht.
Sie erinnern mich mittlerweile so ein bisschen an diese Pokémon-Saison, als wir alle nach so Pokémons gesucht haben in der Stadt. Ja. Und plötzlich ist so, da taucht noch ein Taliban auf und da ist noch einer. Und
lustig, dass
sorry,
du sagst.
Sorry, ich weiß nicht, wie es dir mit DITIB geht, aber hast du jemals eine gute Nachricht aus der Ecke gehört? Ich habe immer nur Kritisches gehört und ich weiß nicht, ob sie vielleicht Schülern Nachhilfe anbieten oder irgendwie auch gute, gemeinnützige Sachen machen, aber bisher höre ich nur immer so Horror-Stories, wo du denkst, warum werden die finanziell unterstützt?
Naja, warum werden sie finanziell unterstützt, beziehungsweise warum erlaubt man es DITIB, den Islamunterricht in deutschen Schulen zu leiten? So, das ist ja die Frage. Und die steht ja schon, der hat ja nicht nur zuletzt Michel Friedmann die Fragen kritisch aufgeworfen, sondern alle fragen sich das mittlerweile, wie das sein kann. Und jetzt dieser Taliban-Vertreter, der da bei dem Kulturverein der Kunar Jugendlichen e.V. da in Köln war.
Immerhin
das
hat
ist ja hier dieser,
da auch sofort gesagt, wir bedauern das. Also sie
aber es ist aber trotzdem, aber es hat unterm Strich ja dann trotzdem unter ihrem Dach stattgefunden. Ne?
Ja, aber anscheinend
also
zufällig, der ist da so reingerutscht oder so.
Naja, die haben schon tatsächlich, sei der Saal Personen zur Verfügung gestellt worden, die DITIB als Vorstand des Vereins Kulturverein der Kunar Jugendlichen bekannt seien und in dessen Namen handelten. Also ich weiß jetzt nicht, ob die gesagt haben, pass mal auf, holt jetzt mal hier so einen Taliban her, weil der im Vergleich zu den anderen, die für uns tätig sind, mal so eine gemäßigte Stimme ist. Aber trotzdem haben sie es natürlich wieder mal versaut. Und das kommt DITIB natürlich jetzt auch nicht wirklich gelegen, muss man sagen. Aber es ist, wie es ist. Der ist übrigens, man hat sich ja gefragt, auch Nancy Faeser, unsere höchstkompetente Innenministerin, wie der überhaupt auf deutschem Boden rumlaufen konnte. Und das ging wohl irgendwie über ein Schengen-Visum, ist er in die Niederlande gekommen und da ging es irgendwie um ein Treffen der WHO oder so. Und jetzt hatte doch die Bild-Zeitung gesagt, der Taliban, der prahlt damit, dass er immer noch in Europa sei. So. Und das ist, so, du vergleichst es jetzt mit Pokémon, für mich ist das so ein bisschen so, als sei das schon wieder so die 30 Minuten von Joko und Klaas, dass man jetzt für 1 Million gucken muss, wo der Taliban sich in Deutschland auf die große Schatzsuche. Und er sagt so, hey, guck, ich bin doch hier, findet mich, ihr Wichser. Also wir mal gucken, wer ihn fängt, der darf ihn behalten.
Es gibt sie noch. Die gute Nachricht.
Iranischer Rapper Tumash Salehi aus Gefängnis entlassen. Das berichtet nicht nur der Deutschlandfunk. Der iranische Rapper Tumash Salehi ist gegen Kaution aus dem Gefängnis entlassen worden. Das teilte sein Anwalt mit. Demnach wurde die 6-jährige Haftstrafe gegen Salehi revidiert. Außerdem dürfe der 32 Jahre alte Musiker auf eine staatliche Begnadigung hoffen, fügte der Anwalt hinzu. Das Gericht habe, Zitat, Fehler im ursprünglichen Urteil gefunden. Also Niki, du wirst es mir erklären können. Ich bin wirklich erstaunt. Und ist das jetzt die Simulation von Rechtsstaatlichkeit, was wir hier erleben? Denn dass es da Fehler im ursprünglichen Urteil gegeben hat, also seit wann bemerkt denn ein iranisches Gericht sowas und sagt, nee, dann kommst du raus? Also das ist ja völlig wider all dem, was wir in den letzten Monaten respektive Jahrzehnten vom iranischen Regime erlebt haben.
Es zeigt einfach, dass der Druck von außen und wenn du echt seinen Namen bei TikTok oder sonst wo eingibst, da sind 1000 Videos, Stimmen von Leuten, die sagen Free Tumash und dass das hilft. Und das habe ich ja immer gesagt, diese Aufmerksamkeit und man denkt sich, ja, was bringt denn ein Post?
Klar.
Aber das sehen die Leute da, das sehen auch die Mullahs da und es wirkt. Und an der Stelle möchte ich der Politikerin Yivan Ri, die sich für ihn als Patin eingesetzt hatte, nochmal meinen Dank aussprechen, weil sie hat ja unnachgiebig immer wieder diese Story auch hochgehalten und versucht, ihn da rauszuholen und betont jetzt auch, er war einfach 300 Tage im Gefängnis, über 250 Wahnsinn. Tage davon in Einzelhaft, was echt schon Folter ist, aber in den Gefängnissen im Iran will ich mir gar nicht ausmalen, was dann noch mit ihm in Einzelhaft passiert ist, also an Folter. Ich wünsche nur, weil jetzt ist er zurzeit nur in Anführungsstrichen auf Kaution frei und ich wünsche wirklich, dass er das Land verlässt, dass man ihm hilft, irgendwie zu flüchten, egal, auch wenn eine Hoffnung auf kompletten Freispruch besteht, er soll da raus und in Sicherheit und von aus dem Ausland weiterhin seine Rap-Musik machen und gegen das System kämpfen.
Gewinner des Tages.
Hut von Napoleon für fast 2 Millionen Euro versteigert, das berichtet t-online.de. Ein Filzhut des ehemaligen französischen Kaisers ist in Frankreich versteigert worden. Der Hut wurde bei der Versteigerung des Auktionshauses Au Sénat in Fontainebleau bei Paris am Sonntag für 1,932 Millionen Euro erworben. Au Sénat zufolge ist das für einen Hut des Herrschers ein Weltrekord, wie das Auktionshaus in einem Post auf X mitteilte. Du, das könnte doch vielleicht, also ich gehe davon aus, da hat Philipp Jessen zugeschlagen. Der hat ja jetzt mittlerweile, er ist ja jetzt begeisterter Hutträger und ich gehe davon aus, er zündet jetzt die nächste Stufe. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ansonsten, wer hätte denn Interesse an dem Hut von Napoleon? Ridley, wer wäre Scott? Denn so drauf? Ja, Ridley Scott. Ja gut, Ridley Scott hat ja mehrere Replika gerade, um den Film fertigzustellen. Beziehungsweise der Film ist ja fertig, der kommt ja jetzt die Tage in die Kinos. Aber wer hätte denn Spaß an so einem...
Was für ein perfektes Timing,
Friedrich
oder?
Merz?
Der Film kommt raus und dann erzielst du so einen Gewinn, wahrscheinlich nur wegen des Films.
Ja, wahrscheinlich.
Weil,
eben.
Wobei, ich meine, Napoleon in Frankreich ist immer noch ein Big Deal.
Ist ein Thema, meinst du?
Ja, wobei... der Film ja so gerade verrissen wird, aber ich schaue ihn
ist
mir trotzdem
so?
An.
Ja?
Ja, der soll sehr grobschlächtig sein, sehr brutal und ein französischer...
Ja, seltsam für einen, der andauernd Kriege geführt hat, ein großer Feldherr. Was haben die denn erwartet, was da passiert?
Ja, aber der Fokus ist da wohl sehr stark drauf und ich muss ein bisschen schmunzeln, weil sie einen französischen Historiker gezeigt haben, der wirklich angewidert zu sein schien von dem Film. Und dann
vielleicht auch ein bisschen daran, dass ein Engländer den Film gedreht hat, ne?
Ja, und auch so Kleinigkeiten da bemängelt hat, dass das ja so nicht stimmt und nicht akkurat sei. Und Ridley Scotts Reaktion darauf, großartig, get a life.
Oh, boah.
Entzauberte Scheinriesen.
Demutsgigant, ein toller Text von Timo Frasch in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung über Karl Theodor. Gott, jetzt sag ich den Namen. Siehst du, weil
KT.
Der heißt. Ja, genau, exakt. Er nennt sich ja nur noch KT. Okay. Karl Theodor zu Gutenberg versucht wieder mal, sich neu zu erfinden, nun als Schriftsteller. Doch es zeigt sich, er ist ganz der Alte. Wirklich ein herrlicher Text, der das Buch 3 Sekunden von KT Gutenberg auseinandernimmt. Unter anderem, also Timo Frasch hat den Mann schon ganz gut analysiert. Er schreibt unter anderem, allerdings fällt die nominelle Abrüstung so üppig aus, dass sie schon wieder etwas Markenbildnerisches hat. KT Gutenberg in einem Interview, das er zuletzt der Süddeutschen Zeitung gab, sagte er, offenbar allen Ernstes, wenn ich auf einem Einreiseformular einen Beruf angeben soll, schreibe ich fast immer KT Gutenberg. Als Sandra Maischberger ihn diese Woche nach dem Grund fragte, scheute er sich nicht, noch einen draufzusetzen. Es ist letztendlich ein Bezug darauf, dass ich am Ende des Tages wahrscheinlich einfach nur ein Mensch bin. Und da denkst du,
jetzt hast du aber ganz viel rausgeschnitten, weil das Schöne bei diesem Maischberger-Gespräch war ja viel mehr, wie er darauf antwortete, soll ich schreiben Journalist? Das bin ich ja nicht. Soll ich schreiben Dokumentarfilmer? Und dann nannte er einfach so 10 Jobs, 10 Titel, die er so nicht ganz und vollständig ausfüllen könnte. Aber er hatte seine Füße da schon drin. Also
Genau.
Das fand ich dann so schlau und clever, um künstlich Bescheidenheit darzustellen. Ja. Aber in Wirklichkeit sagst du, Ich bin der nächste Werner Herzog.
Ja.
Ich bin Bob Woodward.
Ja, wir haben ja dieses Fanal falscher Bescheidenheit haben wir beide ja geguckt, als er bei Maischberger saß. Und die ersten 4 Gags gingen ja komplett auf die eigenen Kosten immer irgendwie so. Irgendwie, ja, ich will auch nicht lange quasseln. Das habe ich früher genug getan. Oder irgendwie, ja, ich bin ja nicht eitel. Ich hatte eine Überdosis davon damals, wenn Sie verstehen, was ich meine. Und das waren wirklich so 4 Gags irgendwie oder so, ne?
Aber Maischberger,
darunter habe ich früher gelitten.
Maischberger schien aber seinem Charme erlegen zu sein, gell? Also
ich finde, sie hat nichts gekauft.
Da war für mich ungewöhnlich viel Mädchenhaftes.
So wirklich?
Ja, wie so Phoebe.
Ich glaube, die hat ihn für einen absoluten Trottel gehalten.
Ich glaube, sie sind Freunde.
Ich glaube, sie hat nichts davon gekauft. Oh Gott. Das ist so witzig. Und in diesem Buch, also es ist wohl offensichtlich so, es ist so eine Art Kolumnensammlung, also es ist eher so eine Art Sammlung von LinkedIn-Posts, wenn man dem Text von Timo Frasch glauben darf. Und da sind dann so Alltagsbeobachtungen. Das Buch heißt ja 3 Sekunden, denn er behauptet, es ist eine kleine Sammlung von Augenblicken, niemals länger als 3 Sekunden. Und dann kommen, Timo Frasch schreibt, und dann kommen Episoden, die quasi alle länger als 3 Sekunden dauern. Und die Geschichte ist schön. Gutenberg erzählt von Unterhaltung beim Bäcker oder einer Bergtour. Am Gipfelkreuz trifft er ein Ehepaar. Beim Mann läutet das Handy. Klingelton angeblich. Marimba, etwas Berufliches. Der Mann geht ran, obwohl die Frau liebevoll eine Brotzeit aufgebaut hat. Als der Mann nach einer halben Stunde noch immer telefoniert zu den Einzelheiten einer Compliance-Frage, macht sich die Frau an den Abstieg vom Mann unbemerkt. Als dieser sich ihrer Abwesenheit bewusst wird, tippt er laut Gutenberg mehrfach eine Nummer in sein Telefon. Womöglich die seiner Frau. Erfolglos. Laut Gutenberg steigt dann auch der Mann ab. Letzter Satz. Immer wieder trägt der Wind Marimba nach oben. Wie so viele Geschichten im Buch. Wie so viele Geschichten im Buch wirft auf diese Fragen auf. Warum hat der Mann die Nummer seiner Frau nicht gespeichert? Warum nutzt er nicht die Wahlwiederholung? Warum trägt der Wind den Marimba-Ton des Männerhandys nach oben, wenn doch die Frau mit ihrem Mann gerade nicht telefonieren will? Ist es wieder was Berufliches? Wie lange hört man an einem offenbar windumwehten Gipfel einen Klingelton? Und das ist wirklich toll. Das ist wirklich so witzig. Das klingt so ein bisschen irgendwie so, als hätte der Glücksguru von Amira Pocher sich verpartnert mit Schirach. Und dann hätten sie da so ein Buch gemeinsam.
Oh, ich muss zusammen das Buch jetzt kaufen. Jetzt habe ich Bock drauf.
Ja. Ja, wirklich, also es ist wirklich toll. Es ist wirklich faszinierend. Also ich bin total begeistert und möchte mehr davon.
Komm, nächstes Thema.
Taylor Swift verschiebt Konzert in Rio wegen Hitze, das berichtet die FAZ. Ja, sie wollte ja eigentlich 6 Termine in Rio spielen. Am Wochenende ist eine junge Frau kollabiert bei dem Konzert am Freitag und sie wurde in ein Krankenhaus gebracht und starb. Es ist wohl in Rio gerade so, dass sie dort, ich glaube, eine gefühlte Hitze von irgendwie 59 Grad oder so haben. Es muss unfassbar heiß sein.
Ich finde interessant, dass viel mehr der Fokus darauf gerade gelegt wird, dass sie ein Konzert hat absagen müssen. Mhm. Ich glaube, das gestrige hat dann wieder stattgefunden, aber dass Rio gerade einfach eine gigantische Hitzewelle seit Tagen schon hat und dass wir das jetzt so als Standard ist jetzt so. Ja, wir leben jetzt in diesen Zeiten, dass wir diese Extreme haben.
Ja, absolut.
Ja, im Stadion waren es irgendwie gefühlt 60 Grad. Ja.
Genau, jetzt kriegen die Veranstalter auch noch zusätzliche Probleme, weil sie in dem Stadion das Ganze wohl so aufgebaut haben, dass die Belüftung nicht mehr funktioniert. Also in dem Stadion haben sie normalerweise eine Klimatisierung, eine Belüftung, die bei solchen Temperaturen auch funktioniert, aber sie haben offensichtlich mit der Stage die so zugebaut, dass die Belüftung nicht mehr vernünftig funktioniert. Das heißt,
hinzu kommt, dass wohl Wasserflaschen auch verboten waren.
Ja, das war das Erste, was man so gehört hat.
Taylor Swift genau. Flaschen ins Publikum warf und sich auch wirklich rührend um ihre Crew und um das Publikum gekümmert hat. Also
Ja, das steht jetzt alles auf dem Prüfstand. Also es ist dann nicht nur die mangelnde Wasserversorgung, weil die Fans nicht mit eigenem Wasser auf das Konzert durften, sondern halt eben auch, jetzt muss gecheckt werden, inwieweit da, also man würde hierzulande sagen, da muss der TÜV Rheinland nochmal ran. Und es wird jetzt gecheckt. Und es gab ja immer wieder große Konzerte, wo Dinge massiv schiefgelaufen sind. Also wir erinnern uns an die Katastrophe von Altamont, die Rolling Stones im Dezember 1969. Ich weiß nicht, ob du das noch weißt. Als sie die Hells Angels als sie Security-Personal angestellt hatten und ein Hells Angels dann einfach mal einen Fan erstochen hatte. Dann erinnern wir uns natürlich an Woodstock 99, das legendäre Konzert auf dieser Airbase, was halt spektakulär schiefgegangen ist. Unter anderem auch wegen mangelnder sanitärer Anlagen und auch Hitze und mangelnde Wasserversorgung und so. Und dann natürlich auch an das Nickelback-Konzert 2018 in Stuttgart. Das war, glaube ich, mit das Allerschlimmste. Die haben pünktlich angefangen und haben 2 Stunden lang Nickelback-Songs gespielt.
Toll.
Es tut mir wirklich leid.
Der Trick der Woche.
Im Wettkampf. Läuferin fährt 4 Kilometer mit Auto und nimmt Medaille mit nach Hause. Sperre. Tag 24 meldet das. Was hatte sie sich nur dabei gedacht? Ein Jahr lang wird eine Läuferin nun an keinem Wettkampf teilnehmen dürfen. Ja, die Langstreckenläuferin Joasia Zakrewski, die sorgte für große Verwunderung, nicht weil sie bei einem Ultramarathon auf dem Podium landete, sondern wie dies zustande kam. Ja, der Ultramarathon ging über 80 Kilometer zwischen Manchester und Liverpool im vergangenen April und die hat Bronze gemacht. Hat sich aber im Nachhinein herausgestellt, dass sie nur 74 Kilometer gelaufen ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass das deswegen nicht auch eine Leistung ist. Also ich sag's dir, wie es ist, Niki. Ich würde es nicht schaffen. Nicht aus dem Stand. Ist völlig klar. Aber die hat sich wohl irgendwann am Fuß getan. Und dann war sie bei irgendeinem Streckenposten und meint, sie hätte das wohl auch mal einem gesagt, aber sie hat wahrscheinlich so gemurmelt.
Also ich stell's dir so vor.
Ja, bitte.
Irgendwann konnte sie nicht mehr, ja? Und dann war ihre Freundin da parat, ja, mit so einem kleinen Opel Corsa.
Richtig.
Und hat sie dann mitgenommen,
ja,
und dann kam sie durchs Ziel, wo ich mich auch frage, was für ein scheiß Auto war das, dass du nicht den ersten Platz dann belegst, wenn du schon diesen Shortcut hast und mach dann den dritten Platz und, ja, sag dann niemandem was, bis es dann doch rauskommt, Moment einmal, wir haben dich im Auto gesehen.
Ja, das ist so witzig, so bei so einem Ultramarathon.
Jakob Lund, we're looking at you.
Ja, wenn du einfach mal mit dem Opel Mokka da vorbeifährst. Hallo Leute, tschüss. Ja, die hatte sich wohl irgendwie verletzt, ist irgendwie umgeknickt und da hat sie sich dann 4 Kilometer mit dem Auto zum nächsten Checkpoint mitnehmen lassen und da will sie dem Streckenposten gesagt haben, dass sie nicht mehr im Rennen sei. So,
zu welchem Zeitpunkt meinte sie, sei es zu spät, diesen Fehler zu korrigieren, als man ihr die Medaille um den Hals legt?
Ich weiß auch nicht. Also ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie sie es zugegeben hat, so im Sinne von, ja, ich habe mich im Auto mitnehmen lassen. Und,
nein, weil sie sagt ja bis zum Schluss so ein bisschen, das ist so ein Missverständnis gewesen, Leute. Ja. Also eigentlich, und das finde ich ja so, diese Chuzpe,
ja,
dann nicht einfach zu sagen, you got me, sondern eher so dieses, nein, ich habe versucht und ich wollte ja nicht, aber dann,
ja,
habe ich gewonnen und stand auf dem Treppchen
und
habe mich
bei
Gott bedankt.
Ja, die letzten Endes fummelt sie an den Ergebnissen rum, wie Olaf Scholz an diesem Klimatransformationsfonds. Wir sind alle so kleine Sünderlein. Ne?
Schaff die Schuldenbremse ab!
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Post von Wagner. Lieber Urs Fischer, nie hätte ich gedacht, dass sich Union Berlin von Ihnen trennen wird. Ich hätte gedacht, dass man durch dick und dünn geht, wie in einer Ehe unserer Eltern. Urs Fischer hat den Verein von der 2. Liga zur Champions League geführt. Nach 5 Jahren ist nun alles vorbei. 13 Niederlagen in Folge. Das ist wie eine düstere Krankheit. Was für eine Krankheit ist das? Die Verliererkrankheit. Urs Fischer sagt, manchmal brauchen Mannschaften ein anderes Gesicht. Eigentlich schrecklich, wenn das alte Gesicht nichts mehr wert ist. Das alte Lächeln, das alte Kopfschütteln, die alten Augen. Die Verständnis zeigen, die Ruhe auf der Bank, bei Interviews. Das alte Gesicht wird uns fehlen. Es war so unaufgeregt, so beherrscht. Urs ist ein schöner alter Name. Urs, der Bär. Ja, das ist er. Er ist 58, hat 2 Töchter und ein altes Gesicht, das wir nicht vergessen werden. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner.
Ich liebe, wie er abjazzt.
Ja, wie er dann hinten raus dann auch nochmal. Manchmal hat man wirklich das Gefühl, er hat da doch nochmal einen über den, aufgepasst, Urs getrunken.
Und dann aber auch noch so Wikipedia-Daten einbauen. 2 Töchter.
Ja, immer hinten raus, wenn er einem nochmal das eigene Leben erklärt. Genau. Ist das toll alles. Oh boy. Na, dann haben wir es jetzt. Und wir gucken heute Abend schön Promi Big Brother, ne? Wenn Peter Klein drin ist und plötzlich kommt um die Ecke, Iris Klein, Peter, ich wollte dir noch sagen, mit der Yvonne. Oh Gott, ey, das wird also wirklich, dagegen ist das Sommerhaus der Stars wirklich ein Hort der Vernunft und Raison. Ich weiß nicht, ob ich die Kraft dazu habe.
Wir schauen uns das an.
Übrigens kann ich heute Abend erstmal Bijan Jesarai, den FDP-Generalsekretär, mal fragen, wie er das denn gemeint hat mit der arbeitenden Bevölkerung. Er kommt doch zu mir zur NTV. Kann ich ihn direkt mal ansprechen?
Oh, ja. Unbedingt.
Ob jetzt
unbedingt.
Die Bundesregierung an den Bedürftigen einspart und wie er das gemeint hat mit den türkischen Fans. Gibt eine Menge zu besprechen, aber dazu später mehr. Niki, ich danke dir ganz herzlich und
bleib gesund, Leute.
Wünsche allen einen schönen Tag. Bleib friedlich. Bis denn.
Tschüss. Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womans-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassanier, Produktion Hannah Marahiel. Executive Producer Tobias Baukhage. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.